alle zusammen und ja, das macht schon Spaß und es wird einfacher, wenn man als Gruppen so arbeitet und es zeigt die Fähigkeit, so Teamfähigkeiten.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Heute mit drei GästInnen, die zweite Folge in 2025 und ich freue mich, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir hatten es eigentlich schon fürs Ende 2024 geplant, haben jetzt nochmal geschoben und ich freue mich, dass wir jetzt heute hier sitzen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr euch einmal selber vorstellen würdet. Jetzt sind wir zu dritt. Ihr dürft euch aber trotzdem so viel Zeit lassen, wie ihr möchtet. Also damit starten wir direkt. Ihr habt so viel Raum, alles, was ihr zu euch erzählen möchtet als Person vielleicht erstmal, damit man weiß, wer heute zu Gast ist. Haut raus.
Ich heiße Mohammad Mustafa Mohseni und komme aus Afghanistan, lebe seit 3 Jahren in Deutschland. Berlin, Spandau, ja, und ich mache schon lange Musik, ja, und ich gehe da 8. Klasse und mein Hobby ist auch noch Fußball spielen und auch Boxen und Basketball mit meinen Freunden spielen, das sind meine Hobbys. Ich gehe auch manchmal schwimmen, ja, und die sind eher mich so, die Sachen, was ich sagen wollte.
Cool, vielen Dank.
Ja.
Dann mache ich mal weiter. Ich bin Anne Lemke, ich bin die Projektleiterin der Al-Farabi Musikakademie. Ich bin seit Mitte 2024 dabei und davor habe ich einen Bachelor in Arabistik studiert in Berlin und dann einen Master in Osteuropa-Studien. Bin auch selber als Künstlerin aktiv und deshalb war ich sehr glücklich darüber, als es geklappt hat mit der Al-Farabi Musikakademie, da das so ziemlich alle Tätigkeitsbereiche umfasst, mit denen ich mich ja bisher beschäftigt habe und die mich interessieren. Genau, und bin jetzt dafür zuständig, die laufenden und zukünftigen Projekte zu koordinieren und sozusagen kreativ mitzudenken, wie man sie am besten umsetzen kann. Und bin auch noch aktuell auch noch als Lehrkraft mit tätig an einer Grundschule oder ja doch Schule und unterrichte dort eine reguläre 1. Klasse und eine Willkommensklasse.
Vielen Dank. Da hören wir bestimmt gleich noch mehr drüber. Deshalb würde ich sagen, geht's erstmal weiter.
Ja, vielen Dank. Also ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann, dass du die Runde so weit öffnest, dass wir hier zu dritt sein können. Ich bin Peter, ich gehöre auch zur Al-Farabi Musikakademie, gehöre mit zu den, ja, zum Vorstand und wir haben das auch mit mehreren Leuten gegründet. Und ich gehöre auch noch zu einer anderen Organisation. Das ist, denke ich, für heute vielleicht auch interessant. Die heißt Weltstadtquartier. Wir interessieren uns auch für viele Themen rund um Bildung, ja, Diversität, im Grunde viele der Themen, die du eingangs angesprochen hast, die auch für den Podcast hier interessant sind und sind da eher auf einer, ja, so ein bisschen einer wissenschaftlichen Spur unterwegs, aber im Grunde genommen nicht Wissenschaft im Elfenbeinturm, sondern sehr praxisorientierte Herangehensweise haben wir. Und deswegen haben wir auch mal gemeinsam mit Al-Farabi auch ein kleines Netzwerk aufgebaut von anderen Organisationen, die auch so ein bisschen ähnlich wie Al-Farabi das Ziel haben, durch künstlerische Arbeit dazu beizutragen, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern was gemeinsam machen können. Und genau, davon können wir vielleicht auch später noch erzählen.
Super, vielen Dank. Ich habe eine kleine Überraschung für euch, weil ich eine Sache jetzt geändert habe zu Beginn des Podcasts. Und zwar habe ich sonst immer zu Beginn die Frage gestellt, woran ihr denkt oder woran die Gästinnen, ne, dann vorher denken, wenn sie an das Thema Schule denken. Und was das vielleicht mit dem zu tun hat, was sie heute so machen. Jetzt haben wir heute jemanden dabei mit Mustafa, der noch zur Schule geht, aber das wäre auch vielleicht interessant. Ich habe es so ein bisschen geändert, weil ich dachte, vielleicht mache ich es ein bisschen spannender und habe mich in den Winterferien hingesetzt und so eine Liste gemacht Von 40 sind es geworden, insgesamt Satzanfängen zum Thema Schule. Und ich habe mir gedacht, dass ich ab jetzt meine Gästin eine Zahl nennen lasse. Wir haben das in der ersten Folge ausprobiert oder mehrere, aber ihr seid jetzt zu dritt, deshalb bei euch vielleicht eine. Und ich euch dann diesen Satz vorlese und ihr versucht, den Satz zu beenden. Peter, hast du vielleicht Lust anzufangen?
Natürlich, also ich wünsche mir dann Satz 5.
Das ist direkt eine umfangreiche Frage, würde ich sagen. Gucken wir mal, was du jetzt sagst.
Ich hätte gehofft, das ist die einfachste, aber naja.
Also, die wichtigste Fähigkeit, die SchülerInnen für eine demokratische Gesellschaft lernen sollten, ist?
Okay, du hast ja fragst ja nach die wichtigste, also eine, also nicht ganz viele. Und ich bleibe jetzt einfach bei dem ersten Gedanken, den ich hatte. Und ich dachte, das wäre zuhören. Also soll heißen, der Meinung der anderen zuhören, sich auch ein Stück reinversetzen. Ja, einfach mal drauf, auch mit einer Neugier auf andere zugehen und hören, was deren Erfahrungen, aber auch was deren Meinung sind, auch in einer Diskussion. Wie steht jemand zu einer bestimmten Fragestellung und auch das auszuhalten, wenn das komplett anders ist, als man selber glaubt, das ist vielleicht eins. Also ist mir als erstes eingefallen, deswegen bleibe ich einfach dabei. Ja, aber ich glaube, es ist auch tatsächlich was sehr Wichtiges.
Cool, vielen Dank. Ich glaube, es ist klar, dass bei auch sehr komplexen Sätzen da auf die Schnelle jetzt auch keine super, super, super krasse Zeit ist, um zu überlegen. Aber es war eine tolle Antwort. Danke dafür. Dann machen wir mit euch weiter. Wer möchte weitermachen?
Ich würde es mal ausprobieren.
Okay, dann sag gerne eine Zahl.
11.
Alles klar. Eine Schule ohne Diskriminierung wäre?
Eine Schule ohne Diskriminierung wäre ein Ort, an dem sich jeder entfalten kann nach den Wünschen und Vorstellungen, die diese Person hat.
Ja, cool, danke. Mustafa?
Ich nehme den Nummer 10, mein Lieblingszahl, der mein Lieblingsfußballer hat. Und deswegen will ich ja Nummer 10.
Okay, eine Veränderung, die ich mir in der Schule wünschen würde, ist?
Ja, bei mir ist in der Zeit in der Schule schon sehr viele Jugendliche, die rauchen. Also es gibt neue Sachen wie Vapes und Zigaretten. Ich hätte gerne das verändert, wenn ich es könnte, in unserer Schule, auch andere Schulen. Ich höre in dieser Zeit viel davon. Ja, das hätte ich gerne gemacht.
Cool, vielen Dank. Alles klar, das haben jetzt hoffentlich viele gehört oder die gerade zuhören. Danke für den Einstieg, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal indirekt drauf zurück. Ich fände es cool, wenn wir jetzt ein bisschen was hören würden. Du hast eben schon gesagt, Peter, du bist sowohl bei Weltstadtquartier unterwegs, sag ich jetzt mal, und bei der Musikakademie, vielleicht für den Zuhörenden so eine kleine Einführung. Also du hast schon ein paar Sachen angedeutet, was ihr macht, aber vielleicht kannst du das auch so ein bisschen verorten. Wo seid ihr aktiv? Wie ist das Ganze entstanden? Wer macht da mit? Also klassisch so ein paar W-Fragen beantworten, um so einordnen zu können, was ihr alles so macht. Und das ist ja eine ganze Menge, um dann auch auf unser Thema, vor allen Dingen auch Kunst und Musik und vielleicht auch Empowerment und so weiter zu kommen, wo ja dann auch Mustafa ganz viel berichten kann.
Ja, also ich denke, zur Musikakademie hat Anne ja schon ein bisschen gesagt und kann auch, glaube ich, gleich noch mehr sicher erzählen. Aber in Kürze kann ich sagen, dass die Idee einfach war, oder von der Frage, wie wir ausgegangen sind, was könnte etwas sein, was Menschen verbindet? Und wir sind auf den Gedanken gekommen, eigentlich Musik kann etwas sein, was Menschen zusammenbringen kann. Einfach, weil eigentlich fast alle Menschen irgendeinen Zugang zu Musik haben und auch, es auch mindestens gerne zuhören und sich freuen, wenn Menschen auf der Bühne was spielen. Und es hat so viele Facetten, es hat auch eine emotionale Seite. Und aus dem Gedanken ist es entstanden, weil wir so rund um 2014, 15, 16 einfach gesehen haben, dass einfach die Gesellschaft in Deutschland noch mal diverser geworden ist, als sie ohnehin schon war. Und wir gleichzeitig gemerkt haben, dass es einfach, das ist ja noch eher noch schlimmer geworden jetzt heute, dass einfach ein zu starker Diskurs immer um die Frage geht, ach Mann, wir sind alle so verschieden und das ist irgendwie ein großes Problem und andere Menschen sind nicht so wie wir oder nicht wie Deutsche, die hier sind oder wie auch immer. Und wir haben einfach was gesucht, wo man Räume schaffen kann, Gelegenheiten schaffen kann, dass Menschen zusammenkommen. Auch wenn sie vielleicht unterschiedliche Religionen, Sprachen, Gedanken im Kopf haben. Und auch weil wir so das Gefühl haben, man braucht, das ist einfach eine vielfältige Gesellschaft und wir kommen irgendwie, es kann nicht gut sein, wenn alle irgendwie, bloß weil sie Vorurteile haben, sozusagen nie miteinander sprechen. Und das war der Gedanke. Und mit dem Gedanken sind wir, wie gesagt, 2014, 15, 16 in der Zeit gestartet. Und seitdem gibt es die Al-Farabi Musikakademie. Dabei sind ganz viele professionelle Musiker, die Mitgründer sind einige aus der Klassikszene, aber das ist jetzt sehr breit geworden von Leute, die eher so im Pop-Bereich Gitarre, Musik machen. Klassik ist auch mit Geigen immer sehr stark dabei, Leute, die singen und so weiter. Ist sehr breit geworden. Anne kann das noch viel mehr davon erzählen. Und genau, ein bisschen später habe ich dann mit auch ein paar Leuten wieder zusammen dieses Institut gegründet. Und da geht es jetzt, bei Al-Farabi ist es ja wirklich so, dass wir ganz praktische Sachen machen und mit Kindern zusammen Workshops, Unterricht machen und man macht Ferienreise, was weiß ich. Das sind sehr konkrete, praktische Sachen. Man hat ein Konzert, wo man Leute zusammenholen kann. Beim Institut ist es eher so, dass wir eher so ein bisschen so diese Reflexion haben. Wir denken über die Sachen nach, versuchen nochmal so ein bisschen sowas wie Lessons rauszuarbeiten, was kann man daraus schließen, Empfehlungen. Wir gucken uns auch andere Projekte an, machen eine Projektevaluation und geben Leuten vielleicht nochmal ein Feedback, wo sie vielleicht noch weiterdenken können. Da sind auch Projekte dabei, die in Schule unterwegs sind und auch die Schule nochmal verändern wollen, also gerade mit Blick auf darauf, wie Schule auch dem gerecht werden kann, dass eben die Schule auch ein diverserer Ort wird, wie die Kita mehr zugänglich sein kann. Und aber insbesondere interessiert uns auch die Frage, ja, Kunst, nicht nur Musik, auch Kunst, was steckt da drin? Wie kann man das zu etwas machen, was ein Stück Empowerment und jedenfalls auch so dieses Zusammenkommen beinhaltet und befördert?
Vielen Dank. Das ist ja schon eine ganze Menge. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, dass Anne bestimmt ergänzen kann. Deshalb würde ich direkt quasi das Mikro weitergeben.
Um es vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Detail zu erzählen, was Al-Farabi macht. Also wir bieten vor allem Musikunterricht an. Aktuell ist das Chor-AGs, Gitarrenunterricht und Geigenunterricht. Und wir haben da verschiedene Modelle, in denen wir das anbieten. Also wir sind teilweise direkt an Schulen in Form von AGs oder eben auch das, was ich mache, dass ich während der Unterrichtszeit da bin und so eine Art musikalische Früherziehung anbiete. Und dann haben wir aber auch das Modell, von dem Mustafa ein Teil ist, dass wir AGs an Gemeinschaftsunterkünften haben oder in Kiezstuben, wo die Dozenten dann nachmittags in den Gemeinschaftsunterkünften sind und dort allen Kindern, die Interesse haben, die Möglichkeit bieten, ein Instrument zu erlernen. Und da ist Mustafa dann ein Teil davon, dass er in der Gitarrengruppe ist.
Ja, das finde ich auch sehr gut, ja, dass man also durch die Al-Farabi so Menschen zusammenbringt. Ich habe schon viele neue Menschen kennengelernt, ja, so wie Anne, mein Lehrer Heimo, der mir unterrichtet, Gitarre unterrichtet, auch der Geigenlehrerin, wo auch meine Schwester mitgemacht hat, auch viele andere Menschen, so, die ich kennengelernt habe. Es freut mich sehr, so im Al-Farabi Musik weiterzumachen.
Ja, und vielleicht kann man da noch sagen, die Idee von Al-Farabi ist natürlich, Musik verbindet, aber wenn man sich jetzt mal die Landschaft anschaut oder die Bildungslandschaft anschaut, in der Kinder Musikunterricht bekommen können, dann ist das, wenn es nicht in der Schule passiert, ein teures Unterfangen. Ich bin selber als Kind, ich habe Geigenunterricht bekommen und ich erinnere mich noch gut daran, dass meine Mutter auch mal ein bisschen geächtzt hat, wenn dann die Rechnung kam jeden Monat, die bezahlt werden musste für meine Schwester und mich. Und wenn dieses Geld nicht da ist, dann fällt das dann fällt diese Bildung flach für die meisten. Und ich glaube, deshalb ist es gerade wichtig, dass Kinder, die vielleicht so keinen Zugang bekommen würden zu musikalischer Bildung, diese auf anderem Wege bekommen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass es da so ein Angebot gibt wie von Al-Farabi, dass wir an Gemeinschaftsunterkünfte gehen können, in Kiezstuben oder auch in Schulen als Nachmittags-AG und das möglichst breitflächig an eine große Zielgruppe herantragen können. Und wie gesagt, wir haben ein Jugendensemble, eigentlich ist es vorhin noch gar nicht gesagt, wir haben ein Jugendensemble. Neben den Gitarrengruppen gibt es auch noch ein Jugendensemble mit aktuell vor allem oder eigentlich nur Streichern, also Geigen. Und das kommt auch im Jahr ab und zu mal zusammen. Also es, an verschiedenen Standorten werden die einzelnen Kinder unterrichtet und dann gibt es immer mal die Gelegenheit, alle zusammenzuholen für eine Probe oder für einen Auftritt. Und das ist auch ein Teil der Arbeit, die wir machen, dass wir natürlich nicht nur den Kindern die Möglichkeit geben wollen, ein Instrument zu erlernen oder die Stimme zu bilden, sondern auch die Möglichkeit zu haben, mal auf einer größeren Bühne zu stehen und aufzutreten. Und auch da kann Mustafa was dazu sagen, denn da ist er einer der mit der erfahrensten Performer, die wir haben, würde ich sagen.
Und das hat also mich Freude gebracht, wo ich an der ersten Konzert hätte. Es war in einer großen Bühne, wo ganz schön viele Leute waren. Mein erstes Mal war. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und es war mein erstes Mal. Ich habe mich natürlich gefreut, auf der Bühne zu sein. Und natürlich meine Eltern, besonders mein Vater, der mich dazu gebracht hat, Gitarre zu spielen. Er mag besonders Musik. Und deswegen, ja, und das macht immer mehr Spaß. Und es wird immer größer, die Konzerte, die Auftritte, was wir machen.
Cool, du hast ja eben schon gesagt, dass du viele Hobbys hast, auch super gern Fußball spielst und so. Schule ist ja auch etwas, wo man viel zu tun hat, häufig zumindest. Wie sieht denn dann dein Alltag mit dem Gitarrespielen so aus? Also wie oft machst du das? Wie oft übst du? Wie kann man sich das vorstellen? Ich bin wirklich total unmusikalisch. Ich habe auch keine Ahnung, wie oft man üben muss, ehrlich gesagt und so. Aber da kannst du ja vielleicht so ein bisschen von berichten, wie das so abläuft bei dir.
Ja, man muss schon viel üben, um besser zu spielen. Es macht Spaß, wenn man auch übt. Man lernt auch von Fehlern, aber gemeinsam so mit meinem Lehrer Heimo und den anderen Kindern machen wir einmal in der Woche. Es ist auch am Freitag. Mein Unterrichtszeit ist von 18 Uhr bis 19 Uhr. Ja, da üben wir mit Heimo und ich übe auch zu Hause. Ich schaffe es nicht so ganz viel zu machen, aber trotzdem versuche ich mehr zu üben. Für die Konzerte und für mich selbst. Ja.
Und wenn ich habe das so am Rande mitbekommen, deshalb stelle ich hier nochmal eine Frage. Aber du hattest, glaube ich, erzählt, dass du auch angefangen hast, selber Lieder zu schreiben, oder?
Ja, ich hatte es versucht, ich versuche es noch weiter. Wir haben zwei Songs so selbst gemacht mit meinem Lehrer, also Heimo, Doc, und wir brauchten so Texte dafür. Und es sind nicht so viele Texte genau gut, und deswegen hat mich gefragt, ob ich das machen kann. Ja, ich habe schon, wir hatten so einmal hier so einen Ausflug nach Wannsee. Es gab ein Projekt, wo wir da auch Theater gemacht haben, auch Musik. Es gab zwei Gruppen. Ich hatte Musik ausgewählt und da gab es einen Lehrer. Und er hat schon, also am ersten Tag hat er also erzählt, über Musik erzählt, was man in Musik machen soll. Und so, da haben wir, waren zusammen, so es gab mehr Jungs. Es war schon ein Gast, alle Jungs waren. Und wir haben jeder so einen Satz geschrieben, so selbst einen Text. Und da haben wir gesungen, so auch. Ich habe dort auch Gitarre gespielt. Ich war die Einzige, der Gitarre gespielt hat. Und ja, das hat dort Spaß gemacht, die ganze Woche, so eine Woche lang, Musik zu machen und so chillen. Es war schon ganz gut.
Klingt auf jeden Fall cool. Wir haben ja gesagt, vielleicht nachdem wir jetzt so ein paar Eindrücke bekommen haben, dass wir auch so ein bisschen oder mich auch eure Perspektive darauf interessieren würde, inwiefern eben Kunst und Musik im weitesten Sinne natürlich auch so politisch sein kann, inwiefern das eben beitragen kann, oder vielleicht ist es ja auch eine Hoffnung, die nicht immer bestätigt wird, ich weiß es nicht, zu eben einem Zusammenkommen, und vielleicht damit auch Polarisierung und so weiter. Wir wissen alle, in welchen Zeiten wir leben, entgegenwirken kann. Vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen aus den Erfahrungen heraus, die ihr macht, beschreiben, oder vielleicht habt ihr auch so ein paar Beispiele, die das für euch besonders deutlich machen, wenn es so sein sollte. Also ich gehe davon aus, dass es ja natürlich irgendwie einen Grund hat, dass ihr diese Arbeit macht, sonst würden wir nicht hier sitzen. Aber es ist vielleicht trotzdem, auch wenn man sich einiges denken kann, vielleicht ganz gut, darüber nochmal so ein bisschen nachzudenken und das tatsächlich auch nochmal zu berichten. So.
Ja, so mich hat so, ich habe es schon auch gesagt, mein Vater dazu gebracht. Ich hätte früher so nicht ans Musik gedacht. Ich hätte so gern Musik, aber selbst machen hatte ich nicht gedacht. Ich habe so mit 13 angefangen, Musik zu machen, eine Gitarre auch. Also, da, als ich so angefangen hatte, es hat so einen Spaß gemacht, so mich dazu gebracht, weiterzumachen. Ja, das ist schon gut, dass so, was ich hier mal an mein Leben mache, an meinen Alltag, eine Musik zu machen. Ja, das war's.
Ja, ich glaube auch, also, ich stecke drin in der Arbeit, deshalb muss ich mir immer manchmal vor Augen rufen, dass es natürlich Leute gibt, die nicht da drin stecken und denen man vielleicht sagen muss, warum das gut ist und warum das sinnvoll ist, was wir machen. Aber letztendlich, es geht ja nicht nur um das reine Musikmachen und ein Instrument lernen, sondern es geht ja auch um all das, was dann damit einhergeht. Also es ist einmal die Selbstbestätigung, die man erlebt, dadurch, dass man erleben kann, ich mache Fortschritte, ich lerne ein Instrument, ich bin in der Lage, mich auf eine andere Art auszudrücken. Im besten Fall kann ich auftreten und bekomme Bestätigung von außen und die Anerkennung für das, was ich da geleistet habe. Dann gibt es natürlich noch den kompletten Bereich des Interagierens miteinander, also die ganzen Kinder, die da zusammenkommen und erleben, sie beschäftigen sich alle mit derselben Sache auf vielleicht auch unterschiedliche Art und Weise. Und was ich bisher so miterlebt habe, fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich als Erwachsene den Draufblick habe und dann manchmal eher denke, da sind dann Unterschiede, die überwunden werden müssen und irgendwie es muss einfacher gemacht werden für die Kinder, miteinander zu sprechen und zu interagieren. Und wenn ich dann die Kinder erlebe, habe ich den Eindruck, die sind gar nicht so problemorientiert. Die sehen viel mehr Gemeinsamkeiten. Also wir Erwachsenen schauen, glaube ich, eher drauf und haben so den Blick für die Probleme, die entstehen könnten. Und die Kinder sehen eher die Gemeinsamkeit. Ach, du spielst auch Geige. Ich auch. Wie lange spielst du schon Geige? Oder du spielst Gitarre. Ich singe. Und da geht's viel mehr darum, was teilen wir und nicht, was trennt uns. Das erlebe ich auch mit der Willkommensklasse, mit der ich arbeite. Das sind Kinder, die sind teilweise erst vor einem Monat nach Deutschland gekommen, sprechen fast kein Deutsch. Und bisher habe ich nicht erlebt, dass die Kinder in irgendeiner Art entzweit, sondern eigentlich vereint, weil sie sich versuchen, gegenseitig zu unterstützen. Und der ein bisschen mehr versteht, der hilft dann ein bisschen mehr und versucht, das irgendwie zu verdeutlichen und beizutragen dazu, dass man ein gutes Miteinander schaffen kann.
Ich habe auch einen Freund, der auch Gitarre spielt. Auch der kommt aus Albanien und wir haben auch uns mehrmals getroffen, zusammen gespielt. Ja, aber früher so hat er sich mit der deutschen Sprache so besser, also gekannt so, und hat mir auch geholfen. Und wir helfen uns auch gegenseitig auch bei Musik, auch im Deutsch lernen. Alles, das finde ich auch gut.
Also ich denke, dass das Wichtigste habt ihr alles schon gesagt, aber du hattest ja auch nochmal also nach der politischen Ebene gefragt und das hat für mich wirklich viele Implikationen, wobei wir natürlich, klar, es ist ein gesellschaftliches Engagement, es ist sozusagen ohne, also das hat für mich verschiedene Facetten. Das eine ist tatsächlich, was Mustafa eben erzählt hat, was es für ihn auch heißt, was es bedeutet. Also es ist eine Art von Stärkung. Ich glaube, das erleben viele bei uns, dass man irgendwie sich ein bisschen stärker fühlt oder dass man Fähigkeiten hat, von denen man gar nicht gewusst hat, dass man sie hat und dass man sie entwickeln kann. Und ich glaube, das ist der eine Aspekt. Und gerade du hast erzählt, das hat mich auch so beeindruckt, dass du selbst komponierst, also im Grunde auch selber nochmal eine Möglichkeit zu finden, sich auszudrücken. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und das andere ist natürlich auch, dass eben, wir leben ja in dieser polarisierten Zeit. Und ich glaube, mindestens ein Aspekt davon ist auch, dass es einfach zu wenig, ja, dass man zu wenig voneinander weiß und dadurch einfach diese, ja, so ein bisschen einfach Vorurteile in der Welt sind. Also ich sage nur als Beispiel, wir leben, weiß nicht, wenn man schon in der Schule irgendwie so das Gefühl hat, es gibt wir und die und man hat irgendwie wenig miteinander zu tun, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter, dass man diese Vorurteile auch kultiviert. Und je mehr einfach Gelegenheiten da sind, dass man miteinander im Austausch ist, dass man sich kennt, dass es irgendwie auch was Normales ist, desto eher, denke ich, ist eine Chance, dass man wirklich auch den Menschen im Menschen sieht, so würde ich das mal sagen. Und das zieht sich ja dann auch ein bisschen weiter. Wir haben ja auch als Akademie, man hat einen Freundeskreis und das merke ich auch. Also da sind wirklich auch sehr unterschiedliche Leute, die sich damit irgendwie verbinden können und die das irgendwie gut finden und unterstützen. Das geht von, ja, das ist auch politisch von sehr weit konservativ bis irgendwie auch sehr Leute, die sehr linksorientiert sind, die das irgendwie sinnvoll finden, was hier passiert. Und auch das finde ich irgendwie eine schöne Sache zu sehen. Das ist jetzt nicht, also politisch heißt nicht irgendwie eine bestimmte Richtung, sondern eher zu sagen, wir vergrößern den Raum, wo man überhaupt gemeinsam was entwickeln kann. Und in dem Sinne würde ich das politisch verstehen und natürlich auch abschließend vielleicht nochmal den Punkt von Anna aufgreifen, zu sagen, ja, Musik und auch die Institutionen, die mit Musik verbunden sind, sind ja für manche gar nicht so gut zugänglich. Also deswegen ist es uns auch wichtig, mit dem Konzerthaus zusammenzuarbeiten und nicht nur in der Form, dass wir sagen, also auch in der Form, dass man Konzert und Proben besucht dort, aber eben wir arbeiten dann auch so, dass mit Gruppen von uns dort mitmachen und auch mit auf der Bühne stehen und dass man dann einfach nochmal erlebt, ja, das ist ein Ort, der ist auch für uns zugänglich. Und insofern auch nochmal mitzuhelfen, ja, dass die Gesellschaft insgesamt ein bisschen, vielleicht ein bisschen offener wird oder ein bisschen an mehr Stellen die Türen offen sind. Das ist so ein Stück die politische Dimension, die wir da mit im Blick haben.
Vielen Dank für die Erläuterung. Bei mir springt jetzt direkt so im Kopf an. Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, es ist natürlich auch gesellschaftliches Engagement. Es ist ein Angebot, was ihr schafft. Und ich mache mir sehr häufig gerade was so, es sind auch mittlerweile echt abgenutzte Begriffe, aber trotzdem, was so Chancengerechtigkeit und sowas angeht, was wir immer wieder in diesen Kontexten hören, dass es doch immer noch so ist, dass es oft so ein bisschen vom Glück abhängt. Also so diese Tatsache, dass Mustafa, du das jetzt machen kannst, ne, hängt ja davon ab, dass ihr das macht, was ihr macht. Und es gibt mit Sicherheit ja auch Orte, an denen das nicht stattfindet. Also es gibt ja jetzt nicht in jeder Stadt so eine Akademie. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine Frage ist, aber da würden mich ja noch so eure Gedanken dazu interessieren, wie man vielleicht auch, weil wir ja auch über das Thema Schule und Bildungssystem sprechen, das noch ein bisschen, da müsst ihr jetzt keine Lösung für haben, ne? Aber so zu betonen, warum genau diese Kooperationen vielleicht auch wichtig sind. Eigentlich, wenn wir jetzt so eine Utopie zeichnen würden, das ist ja auch was zum Beispiel Aladin Elmar Falani in seinem Buch sagt, ne? Viel mehr Öffnung nach außen, viel mehr Angebote schaffen, auch außerhalb des Unterrichts und so. Vielleicht kannst du da ein bisschen von deiner Arbeit auch mit Schulen berichten.
Also das ist ein sehr komplexes Thema. Wir denken natürlich jetzt im Alltag auch viel darüber nach, weil wir natürlich gerne mehr Kinder erreichen wollen würden. Und das ist schwierig in der Hinsicht, als dass es immer Förderung bedarf, finanzielle Förderung, damit wir das machen können, was wir machen, weil wir natürlich auch, also wir müssen unsere Lehrkräfte von irgendwas bezahlen, wir müssen irgendwie gewährleisten, dass diese ganzen Projekte umgesetzt werden können. Und zum Beispiel der Unterricht an den Gemeinschaftsunterkünften ist meistens so, wir bekommen eine Förderung und dann können wir, entweder ist eine Gemeinschaftsunterkunft schon, hat Interesse bekundet oder wir treten an eine Unterkunft heran und Dann guckt man, wo Bedarf besteht, welches Instrument das meiste Interesse weckt und dann fängt man sowas an. Also jetzt die jüngste Einrichtung, mit der wir jetzt begonnen haben, eine Kooperation anzugehen, war die Freudstraße, auch in Spandau. Dort wird jetzt mit Gitarre unterrichtet. Aber es ist halt davon abhängig, dass es dafür eine Förderung gibt. Mit den Schulen ist es nochmal ein bisschen anders. Da wir das dort meistens als AG nachmittags anbieten, wird das dann von der Schule mitgetragen. Und da ist die Schwierigkeit nicht unbedingt, dass der Bedarf fehlt, sondern dass man den direkten Kontakt sozusagen mit der Schulleitung bekommt. Weil, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, Lehrer und Schulleitung sind meistens randvoll mit Arbeit. Die haben jetzt auch keine Zeit, sich dann lange E-Mails mit Vorstellungstexten durchzulesen und sich zu überlegen, ist das jetzt etwas, was ich will, ja oder nein. Auch die Gespräche, die ich so mit Schulleitungen dann geführt habe, lassen oft durchblicken, dass die Idee ihnen gefällt, aber sie Angst haben, dass damit noch mehr Aufwand kommt, den sie gar nicht stemmen können. Sei es, dass sie Angst haben, dass da noch Lehrkräfte involviert werden müssen, weil die meisten einfach schon überlastet sind. Und das ist jetzt bei uns gar nicht so sehr der Fall. Also was bräuchten wir, dass es eben irgendwie finanziell gedeckt ist und dann ein Raum für die Lehrkraft, die von unserer Seite kommt und den Unterricht anbietet und irgendwie gewährleistet ist, dass die Kinder dort auftauchen. Mehr braucht es meistens nicht. Aber dieser Schritt, der jetzt vielleicht klein wirkt, ist in der Realität relativ groß. Den muss man erstmal überwinden, damit es zu so einer Kooperation kommen kann. Und jetzt gerade vor allem im jetzigen Klima mit den Sparmaßnahmen sind auch die Schulen davon betroffen. Das heißt, auch unsere Kooperationen sind dadurch eingeschränkter, als sie das vor einem Jahr noch waren. Und das merken wir auch. Also es ist halt in einer idealen Welt, könnten wir an jede Unterkunft gehen und an jede Schule und einfach die Kurse anbieten, die wir haben und auch das noch ausbauen. In der Realität sieht es so aus, dass man immer gucken muss, wo bekommt man das Geld her, um so etwas umzusetzen und wie gewährleistet man, dass dieses Projekt oder diese Kooperation dann auch weiterläuft und nicht nach einem Jahr wieder aufhört. Und das sind so die Schwierigkeiten des Alltags, mit denen Peter und auch ich uns dann auseinandersetzen. Und das ist natürlich, sich so vorzustellen, dass eine Kooperation zu Ende gehen könnte und damit dann auch ja die Kinder betroffen sind, die den Unterricht in Anspruch nehmen, das ist so das, was einem dann wehtut, wenn man darüber nachdenkt.
Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Also tatsächlich ist es ja wir würden gerne auf jeden Fall mehr machen. Es ist eine begrenzte Initiative, aber auch wenn wir das, sage ich mal, verdoppeln würden, was wir tun, würden wir immer noch nicht alle erreichen. Insofern kann man es vielleicht so ein bisschen die Frage auf zwei Ebenen beantworten. Also einerseits gibt es natürlich für alle, auch alle Menschen, die jetzt zuhören und auch sonst mit denen wir zu tun haben, immer die Möglichkeit zu sagen, das zu unterstützen, da eine Spende reinzugeben, zu sagen, ja, okay, das nützt, hilft uns auch dabei, das Ganze ein bisschen zu vergrößern. Oder auch eine Schule könnte sagen, ach Mensch, da habe ich ja noch nie von gehört. Und einfach mal Kontakt aufnehmen und sagen, ja Mensch, Schulen haben ja manchmal auch ein Budget und dann könnte man überlegen, wie könnte das laufen? Und dann würde das sich noch ein bisschen ausdehnen. Das andere ist halt, und das ist vielleicht wieder das, wovon ich eben gesprochen habe mit diesem Netzwerk, da haben wir gesagt, na ja, vielleicht ist es auch noch mal gut, wenn wir so ein bisschen Ermutigung in die Welt geben, dass auch andere vielleicht Lust haben, ähnliche Initiativen zu starten. Und aus dem Grund haben wir dann auch eben jetzt Weltstadtquartier und Al-Farabi zusammen paar Leute zusammengetrommelt und aus diesen ganzen Erfahrungen nochmal wie so ein kleines Handbuch gemacht. Genau den Link schicke ich dir, sodass er den auch in den Shownotes, das kann man sich runterladen und angucken. Und alle, die im Prinzip sagen, ach, das ist eine gute Idee und ich könnte das vielleicht auch, aber ich habe vielleicht nicht so eine genaue Vorstellung. Das haben wir einfach in einem sehr praktischen Handbuch mal aufgenommen, wo es wirklich ja, von A bis Z mal so durchdekliniert ist. Was heißt das, in der Gemeinschaftsunterkunft zu arbeiten? Auf was für Schwierigkeiten kann man stoßen? Was funktioniert gut? Genauso in der Schule, genauso in einem Nachbarschaftszentrum, in der Jugendhilfeeinrichtung, alle Kooperationsmöglichkeiten, mit denen wir bisher so zu tun hatten, einmal so durchdekliniert, unsere Erfahrung aufgeschrieben oder aus diesem Netzwerk die Erfahrung besser gesagt. Und das ist auch ein Teil der Antwort, dass wir sagen würden, ja, Wir sind nicht NGO, wir sind nicht der Staat, wir können nicht irgendwie was machen, was für alle ist, aber wir können unseren Beitrag leisten, wir können anbieten zu sagen, wer das unterstützen möchte, der hat eine Möglichkeit, das ein bisschen größer zu machen, und wer sich inspiriert fühlt und selber was auf die Beine stellen will, da freuen wir uns. Dann haben wir vielleicht einen Kooperationspartner mehr oder eine Inspirationsquelle in der Welt nochmal dazu.
Voll wichtig und glaube ich echt nicht zu unterschätzen, dieses, das kennen wir ja auch als LehrerInnen, diesen Punkt, man muss das Rad auch nicht immer neu erfinden, ne? Es ist auch so eine klassische Floskel, aber in dem Fall ist es ja tatsächlich auch wahr, dass man immer wieder das Gefühl hat, also ich kann da zum Beispiel aus der auch Antidiskriminierungsarbeit in der Schule berichten, dass immer wieder einzelne Lehrkräfte auf die gleichen Hürden stoßen, die gleichen Schwierigkeiten haben, irgendwie auch erstmal E-Mails zu formulieren, um irgendeine Initiative an der Schule loszutreten, irgendwas zu starten und so weiter. Und ich finde diesen Punkt der Vernetzung da auch von Organisationen und Initiativen und auch außerschulischen PartnerInnen, die mit Schulen zusammenarbeiten und auch so Nachmittagsangebote und so machen, so total wichtig. Also da wirklich auch zu schauen, wie kann man sich dadurch auch so ein bisschen gegenseitig natürlich unterstützen, aber auch ressourcenschonend arbeiten, ne? Und sagen, pass auf, diesen Fall hatten wir auch schon mal, wir haben das so und so gelöst oder wir hatten dann die und die Idee, um das umzusetzen, obwohl wir vielleicht weniger Gelder hatten oder haben es darüber dann doch noch geschafft und so weiter und so fort. Deshalb finde ich den Appell, der jetzt in dem, was du gesagt hast, drin steckte, auch nochmal total wichtig. Sozusagen, ey, ich arbeite vielleicht in einem anderen Bereich, bei einer anderen Initiative, nicht unbedingt zum Thema Musik, aber wir machen whatsoever und vielleicht findet man sich da trotzdem zusammen und kreiert irgendwas. Also danke auch nochmal dafür. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Schule geredet und es ist ja auch ein Podcast, der sich mit Schule auseinandersetzt und wir haben hier jemanden sitzen, der auch in die Schule geht und ich würde dir natürlich, Mustafa, auch Raum lassen, ein bisschen von deinem Blick auf die Schule zu berichten und vielleicht auch im Vergleich zu dem, was du in der Akademie machst, also welche Dinge sind vielleicht irgendwie miteinander verbunden oder wo würdest du sagen, boah, ich wünschte mir, dass das in der Schule vielleicht auch so ähnlich wäre. Woran denkst du, wenn du an das Thema Schule denkst oder was würdest du da gerne teilen wollen? Ich weiß, es ist ein großes Thema, aber vielleicht fällt dir was ein.
Ja, es fällt mir auch meine Sachen ein. Ja, das erste ist, dass ich mir wünsche, dass Haimu auch in meiner Schule unterrichtet werde, damit ich auch für unsere Konzerte weiterüben könnte, auch was in der Schule machen könnte. Wir haben zum Beispiel in der Schule, also nachmittags auch AGs, aber bis jetzt hatte ich keine Musik-AG so gehabt und auch gab es keine bis jetzt. Es sind meistens mit Sport und Sachen. Ja, ich mag auch Sport, aber hier mit der Alpharabi-Akademie zu verbinden, ist so, wenn es mehr Musik gibt, auch in der Schule. Es gibt schon den Musikunterricht, aber nicht das gleiche, was wir hier machen. Und da gucken wir uns erst viel, also berühmte, also Komponisten oder die Musiker und die wieder so vorstehen. Aber hier machen wir viel mehr mit Instrumenten. Und das hätte ich gerne auch in der Schule, viele so Instrumente zu spielen. Auch es gibt immer in unseren Pausen, die 1 Stunde sind. Da machen schon auch viel, was so nicht in der Schule machen soll. So, da wollte ich auch gerne mal Musik machen oder auch was anderes. Ja, das wäre gut.
Gibt es denn Sachen, die du vielleicht in der Akademie gelernt hast, von denen du auch in der Schule was hast? Also Dinge, wo du sagst, ey, das ist irgendwie cool, dass wir das gemacht haben über die Musik oder über Erfahrungen und jetzt kann ich das auch in der Schule nutzen? Also redest du zum Beispiel darüber, dass du das machst? Berichtest du im Musikunterricht davon oder in anderen Fächern? Gibt es da irgendwie so eine Verbindung?
Das mache ich auch. Wir haben hier Weihnachtslieder gelernt, so wie man die spielt, so im Gitarre und singt. Und es gibt auch immer bei uns nur Weihnachten so einen Bazar. Und es gibt so Zusammenhang, so wo alle mitmachen. Und da hatte ich auch mal Konzerte, Auftritt, so mit meiner Freund, der aus Albanien kam. Wir haben als auch mal hier gekommen. Wir haben es zusammen geübt, auch in der Schule gemacht. Ich mache manchmal auch eine Klasse vor, was ich hier neu hier lerne und zeige meine so Videos, Auftritte. Es ist schon auch im YouTube 2 Videos von mir, von uns allen. Und das sage ich auch in der Klasse. Meine Lehrer freuen sich auch und die wollen mal auch gerne mich spielen sehen.
Cool, das klingt auf jeden Fall spannend. Habt ihr noch Dinge, wo ihr sagen würdet, da könnten auch wirklich Schulen irgendwie einen größeren Fokus drauf legen, so in den Bereichen, in denen ihr arbeitet, wo ihr sagt, vielleicht bräuchte es da auch vielleicht mal eine Art Revolution. Ihr kriegt ja dadurch, dass ihr auch mit Schulen arbeitet, auch ein bisschen was mit, auch von anderen SchülerInnen. Das ist ja schon auch interessant, immer mal wieder so zu schauen, wie ist eigentlich der Blick von Menschen, die mit Schulen kooperieren, aber eigentlich aus der externen Arbeit so kommen. Und was fällt da vielleicht besonders auf? Weil manchmal wird man ja auch so ein bisschen, also man sieht so die eigenen Dinge im System nicht mehr so, die vielleicht gar nicht so gut laufen oder wo sich einfach Leute von außen, die draufschauen, auch wundern so, warum macht ihr das eigentlich so? Das könnte man doch ganz anders gestalten. Im Bereich eurer Arbeit, ihr müsst jetzt nicht das ganze Schulsystem auseinandernehmen, aber vielleicht fallen euch ja irgendwelche Dinge ein.
Also mir fällt jetzt so auf die Schnelle ein, was ich erlebe mit den Erstklässlern, die ich unterrichte. Und natürlich, ich kann nicht für den kompletten Musikunterricht sprechen, ich erlebe ja nur diese eine Schule. Aber ich würde empfehlen, soweit das möglich ist, mehr Instrumente mit in den Musikunterricht reinzunehmen und vorzustellen. Weil jetzt meine Erfahrung war, ich hatte einfach mal meine Geige mitgebracht, damit die Kinder das mal sehen und anfassen können und selber halten und spielen. Und die Stimmung im Raum war von 0 auf 100 eine ganz andere. Die Kinder, die davor rumgehampelt hatten und nicht still sitzen und nicht still sein konnten, waren plötzlich still und ruhig. Und alle waren mit dem Fokus und der Aufmerksamkeit da. Und das hat fast 30 Minuten angehalten, obwohl ja nur einer immer die Geige halten konnte. Also die anderen haben dann zugeschaut und gehört, hat der den Ton jetzt auch genauso gut hinbekommen wie ich? Oder wie klang das jetzt bei den Mädchen? Also ich glaube, für Kinder, also man hat natürlich, ich glaube, man hat immer so diese so Trommeln oder Xylophon, das ist immer vorhanden in der Schule, aber soweit möglich mal andere Instrumente mit reinzubringen und vorzustellen, ich glaube, das ist was Besonderes. Das gibt's nicht so oft, aber es ist halt auch daran gebunden, dass es diese Instrumente gibt und im besten Fall noch einen Lehrer, der sie vorstellen kann. Daran könnte es dann scheitern. Aber das ist so meine Erfahrung damit, dass die praktischen Beispiele meistens auch die wirksamsten sind.
Ja, vielleicht kann ich aus der Kooperation noch sagen, dass es natürlich, also wir einfach dadurch, dass wir mit einer Reihe von Schulen arbeiten oder auch mit Schulen im Gespräch sind, einfach merken, dass so das Verständnis davon und auch die Wertschätzung dafür, dass jemand, der von außen kommt, auch was Positives für die Schule bringt, das ist nicht bei allen gleich gegeben so irgendwie. Und das ist natürlich, also freut uns natürlich, wenn wir merken, dass, klar, manchmal ist es auch eine Ressourcenfrage, weil man einfach eigentlich allesamt total überlastet sind. Das ist natürlich auch schon mal ein Thema, aber irgendwie auch wahrzunehmen, okay, selbst wenn die Überlastung da ist, vielleicht nimmt es auch an irgendeiner Stelle ein bisschen den Stress raus, wenn jemand weiteres nochmal da ist, der nochmal in einer anderen Weise mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet und da nochmal andere Akzente setzt und auch den Kids nochmal andere Erfahrungen ermöglicht. So, also insofern ist das natürlich was, so generell zu sagen, ja, Schule sollte eigentlich so ein bisschen so ein System mit der offenen Arme sein, so will ich mal sagen, weil in dem Bewusstsein, dass ja keine Institution allein jetzt alles leisten und bieten kann, aber auch nicht muss, sondern es sind andere da, die mithelfen können und wir sind da und helfen gerne mit, so. Das ist das eine. Und das andere, was ich hier, aber auch, jetzt spreche ich noch mal ganz kurz vom Institut, weil wir da auch gerade mit dem Thema viel uns beschäftigen und da auch mit Leuten reden, zum Beispiel beim International Rescue Committee oder bei der Schlauwerkstatt und so weiter. Da haben wir auch festgestellt, also die machen schon sehr viele Fortbildungen, bieten die an. Und da ist auch einfach ein Thema immer wieder nochmal, wie kriegt man den Stress raus aus der Schule? Und das ist, glaube ich, so eine Frage, die ist im Alltag so ein bisschen im Hintergrund und alle leben irgendwie damit und arrangieren sich damit. Aber das ist tatsächlich was, also gerade wenn man vielleicht eine irgendwie schwierige Geschichte hat in der Familie oder irgendein Thema hat, problematischen Hintergrund in irgendeiner Form, ist das halt was dann nochmal doppelt und dreifach irgendwie problematisch, wenn einfach der Stress zu hoch ist. Und sich darüber einfach Gedanken zu machen und zu überlegen, was würde helfen, dass sozusagen Lehrkräfte da ein bisschen von ihrem Stresspegel runterkommen? Was würde aber auch helfen, dass sie selber so ein paar Tools sich aneignen, um in der Klasse so ein bisschen, ganz schlicht für so ein bisschen entspanntere Atmosphäre zu sorgen? Ich glaube, das sind so Sachen, wo ich denken würde, dass es viel bringen würde, wenn man da mehr Augenmerk drauf richten würde.
Ich denke mir das auch wirklich sehr oft aus Lehrerinnenperspektive und ich habe es auch schon oft im Podcast angesprochen. Und mit der Schlauwerkstatt habe ich ja sogar auch, also ganz am Anfang haben wir mit Anja zusammen eine Folge gemacht und auch mit denen zusammengearbeitet. Und so eine nachhaltige Zusammenarbeit ist letztlich an Zeitkapazitäten und so weiter von Lehrkräften an der Schule gescheitert. Ne? Es gehört natürlich immer auch viel Wille dazu und so. Und es ist sehr oft sehr schade, wenn man sich überlegt, wie gut man vielleicht auch so ein Netz stricken könnte für die eigene Schule mit unterschiedlichen KooperationspartnerInnen und dann einfach an der einen oder anderen Stelle natürlich auch Lehrkräfte entlasten könnte und was das für Ping-Pong-Effekte hätte und so weiter. Jetzt hast du gerade das Thema Stress angesprochen. Das würde ich vielleicht auch noch einmal, vielleicht auch so fast schon abschließend an Mustafa geben, weil ich das auch eine ganz spannende Frage finde. Ob du in der Schule gestresst bist und wenn ja, was stresst dich besonders?
Ja, es gibt nicht vieles. Manchmal so kommt auf einmal so ein eigener Test zu schreiben bei Klassenarbeit. Das ist schon auch mal passiert, wo man nicht gelernt hat und kommt dazu. Ja, und es könnte ein bisschen stressig sein. Sonst gibt es so viele Streiterei, so, die ich erlebt habe. So, es ist schon nicht so ganz vieles für mich, so in der Schule stressig zu sein, aber so, weil ich schon viele Freunde habe und mich so mehr mit ihm in Kontakt bin. Ja, und deswegen so gibt es nicht so vieles, was so Stress bringt.
Voll gut. Bei den ganzen Sachen, die du machst, vielleicht sollten wir uns dann ein Beispiel an dir nehmen, weil ich glaube, meine Antwort würde anders ausfallen. Cool. Danke. Alle, die hier zu Besuch sind in der digitalen Teeküche, dürfen die Rolle wechseln quasi, weil es ja oft keine LehrerInnen sind und am Ende der Folge immer eine Hausaufgabe stellen an alle, die eigentlich an mich, ich bin aber eine schlechte Schülerin und mache die nie oder selten oder denke zumindest nur drüber nach, weil ich es einfach nicht gebacken bekomme. Und es ist sowas wie eine freiwillige Hausaufgabe. Also an alle, die zuhören, ja, irgendwas, wo ihr sagen würdet, hey, das wäre voll cool, wenn ihr das vielleicht machen würdet, so als Impuls am Ende der Folge.
Ich würde einfach mal die Hausaufgabe reingeben, die ich jetzt auch gestern meinen Erstklässlern gegeben habe, weil wir gerade so in beiden Klassen schauen, was wird denn zu Hause gesungen? Vor allem interessant auch bei denen, die aus anderen Ländern kommen. Und deshalb meine Aufforderung, überlegt euch einfach mal, was wurde in eurer Kindheit gesungen? Was habt ihr von zu Hause an Liedern mitbekommen?
Cool, danke.
Dann würde ich mal sagen, das erhalten wir auch heute so, dass wir an unseren Hausaufgaben in der Klasse gemacht hatten, so als eine Zusammenarbeit, alle zusammen. Und das macht schon Spaß und es wird einfacher, wenn man als Gruppen so arbeitet. Und es zeigt die Fähigkeit, so Teamfähigkeiten. So, das heißt, da war schon auch unsere Lehrer, hätte Termin, sein Termin wurde verschoben, deswegen so hat er gesagt, wir können hier unsere Hausaufgaben machen. Man hat auch gesehen, wie wir zusammenarbeiten. Und das finde ich auch gut, da man so, wenn auch, also könnte man sich in der Bibliothek treffen oder irgendwo anders und den Hausaufgaben zusammen machen. Das finde ich gut, wenn die anderen auch das machen.
Cool, das kann man ja auch für LehrerInnen umdrehen und sagen, plant Sachen zusammen, bereitet euren Unterricht zusammen vor. Das ginge ja auch als Team.
Weil ich habe ja eben das Thema Stress rausnehmen, deswegen habe ich natürlich sowieso ein Problem mit Hausaufgaben, aber vielleicht eine Möglichkeit wäre vielleicht einfach dieses zu sagen, setze ich heute Abend mal hin und höre ein Lied oder Musikstück, das dir besonders gut gefällt, einfach mal hinsetzen und zuhören. Nicht dabei was anderes machen, nicht auf dem Handy daddeln und einfach mal nur zuhören. Und wenn man dann, ohne sich selber zu stressen, noch Lust hat, was Zweites zu machen, dann könnte man morgen vielleicht eine Person fragen, was deren Lieblingsmusik ist und die auch anhören und auch nur zuhören. Das wäre schon alles.
Cool, ich glaube, das ist die musikalischste Hausaufgabenrunde, die wir bisher so hatten. Und ich würde noch ergänzen, dass wir natürlich auch die Videos von deinen Auftritten, Mustafa, in die Shownotes packen können. Und das könnte man sich natürlich auch anhören. Das wäre vielleicht auch ganz cool als Hausaufgabe, obwohl ich offiziell hier keine Hausaufgaben stellen darf.
Ja, wir schauen mal nach und dann schicken wir sie dir.
Cool. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr eure Arbeit macht, dass ihr das geteilt habt. Ich glaube, da gibt es ganz viele spannende Impulse. Vielleicht melden sich ja Leute auch bei euch nach der Folge und wollen noch mehr erfahren. Und natürlich kann man auch über die Shownotes mehr erfahren. Wir verlinken da alles. Wenn ich mal in Berlin bin und ihr zufällig einen Auftritt habt, dann komme ich natürlich auch gerne vorbei. Oder ihr irgendwo anders in Deutschland. Cool. Dankeschön. Und dann vielen Dank fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, vielen Dank.